Man ist einfach selten schlauer als der breite Markt. Finanzmärkte sind sehr effizient und innerhalb der effizienten Finanzmärkte sind ETFs dann, finde ich, sehr, sehr geeignete oder gut passende und faire und transparente Anlagemöglichkeiten.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier auf dem Kanal von Finanzen verstehen. Einige von euch werden mich heute sehen können, weil es auch ein Video dazu gibt. Das heißt, wenn ihr es auf Video anschauen wollt, dann gerne auf YouTube gehen. Die anderen hören einfach zu, wie gehabt. Heute habe ich nämlich eine ETF-Spezialistin bei mir. Sie ist von Xtrackers bei uns und fleißige Hörer unseres Podcasts werden sie vielleicht schon kennen. Vor gut einem Jahr war sie nämlich schon einmal Gast bei mir. Und damals haben wir über die wichtigsten Punkte zum Thema ETFs und zu den Basics vor allem gesprochen. Nachzuhören in der Folge 76, also ein bisschen runterscrollen, dann seht ihr es dort und einfach anhören. Und wir sprechen heute vor allem um das Thema, wieder über das Thema ETFs, aber eher darüber, wie sich der ETF-Markt jetzt in den letzten Jahren und Monaten verändert hat, insbesondere im Österreich und im Dachraum. Wir werfen auch einen Blick auf die Unterschiede zwischen aktiv und passiven Fonds. Und was auch ganz wichtig ist, ob der MSCI World, das Non-Plus-Ultra ist fürs Investment und warum der so gewichtet ist, wie er gewichtet, finde ich auch ganz spannend. Und damit herzlich willkommen, Johanna Gürkel.
Hallo Philipp.
Bevor wir jetzt aber losstarten, den Disclaimer. Es geht nämlich darum, es ist immer wichtig, einen Risikohinweis zu platzieren, weil es natürlich ein gewisses Risiko darstellt. Bitte beachtet nämlich, dass wir keine Anlageberatung oder Steuerberatung erbringen und weder zum Kauf noch Verkauf diverser Finanzinstrumente aufrufen. Wir unterhalten uns hier lediglich über das Thema Geldanlage und Wirtschaft und ihr macht aus den Informationen, was ihr eben für richtig haltet. Jede Handlungsentscheidung, die ihr damit trefft oder dadurch trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für etwaige Schäden sowie die Inhalte des Podcasts keine Haftung. Und somit zurück zum Podcast. Schön, dass du wieder bei mir bist. Also ich freue mich wirklich, weil beim letzten Mal, das ist jetzt schon, wie habe ich schon im Intro gesagt, fast ein Jahr her. Und es ist eine meiner Lieblingsfolgen tatsächlich, weil es so angenehm war mit dir damals und sehr informativ. Also ich habe ja schon im Intro erwähnt, unbedingt die Folge 76 anhören, da haben wir nämlich genau über das Thema ETFs gesprochen. Und jetzt nochmal ganz kurz, Johanna, würdest du uns bitte nochmal kurz wiederholen, was überhaupt ETFs sind?
Ja, super gerne. Also grundsätzlich ETF, die drei Buchstaben stehen für Exchange Traded Fund, also auf Deutsch börsengehandelter Indexfonds. ETFs haben grundsätzlich einfach immer das Ziel, einen vorgegebenen Index, zum Beispiel den ATX, den Austrian Traded Index, eben für österreichische Aktien, möglichst genau nachzubilden und dessen Wertentwicklung darzustellen. Und wichtig zu betonen ist einfach, dass Indizes wie der ATX eine feste, vorgegebene Liste an enthaltenen Wertpapieren haben, die zum Beispiel von Börsen selbst oder von sogenannten Indexanbietern vorgegeben werden. Und das Schöne ist, dass es eben so transparent ist und Anleger können jederzeit im Internet, zum Beispiel auch bei uns auf der Website, einsehen, welche einzelnen Aktien oder Anleihen gibt es auch in einem ETF enthalten sind, wie die sich verteilen auf verschiedene Sektoren oder bei regionalen Indizes auf verschiedene Länder. Und hinzu kommt, wie es eben der Name ETF auch sagt, dass es börsengehandelte Produkte sind und man kann ETFs wie einzelne Aktien auch über die Börse handeln. Und ja, sie sind natürlich im Vergleich zu einer Aktie, ist ein ETF ein breit gestreutes Investment, da ETFs im Schnitt ja mehrere hunderte Werte, also sprich Aktien oder Anleihen, in nur einem Produkt bündeln.
Und weil du gesagt hast, ATX hast du angesprochen, ist unser österreichischer Leitindex. Das heißt, das sind jetzt die 20, es ist so, sozusagen wie eine Liste, das sind die 20 größten Firmen oder wie auch immer die Regeln sind, von Österreich enthalten. So, das heißt, ich kann jetzt mit einem ETF alle Unternehmen dort kaufen und muss nicht selbst von mir aus irgendeine einzelne kaufen, oder?
Absolut. Also das ist das Schöne. Die Entscheidung, was eben in den ETF reinkommt, ist transparent, ist von den Börsen vorgegeben, meistens nach der Marktkapitalisierung berechnet, also nach dem Börsenwert eines Unternehmens, nach dessen Größe an der Börse. Und ja, das wird alles für mich übernommen von den ETF-Emittenten, also von Unternehmen, die ETFs auflegen, wie wir. Und ich als Privatanleger kann dann ganz einfach diese 20 Aktien am Beispiel vom ATX in nur einem Produkt kaufen und ja, muss nicht alle 20 Aktien, wenn mich der ATX per se interessiert, einzeln selbst kaufen.
Und wer entscheidet jetzt, welche Unternehmen jetzt in den ETF reinkommen?
Also das entscheiden, wie gesagt, zumeist entweder die Börsen selbst, die den Index berechnen. Das zum Beispiel bei den Leitindizes für die einzelnen Länder ist das häufig der Fall. Oder es entscheiden die sogenannten Indexanbieter. Und welche Aktien kommen dann rein? Das ist bei klassischen ETFs, bei ganz normalen, wirklich regelbasiert. Und hier ist es so, beispielsweise für den ATX, für Österreich oder für den DAX in Deutschland, dass gemäß verschiedener und sehr transparenter Regeln, eben wie schon gerade erwähnt, hinsichtlich der Größe von Unternehmen an der Börse, also ihrem Börsenwert, der sogenannten Marktkapitalisierung, regelmäßig überprüft wird, welche Unternehmen jetzt in einem Land beispielsweise den Leitindex ausmachen sollen. Und das ist dann transparent. Das ist jetzt nicht durch einen Portfolio-Manager beispielsweise getrieben, der sich Aktien aussucht oder bleiben wir bei dem Beispiel eben Aktien, die gerade besonders attraktiv bewertet werden etc. Es ist wirklich regelbasiert. Ja, und um jetzt das Länderbeispiel mal zu verlassen, gehen wir mal auf ein globaleres Beispiel, zum Beispiel den MSCI World Index. Den findet man ja, wenn man nach ETFs im Internet sucht, doch relativ häufig und relativ schnell. Der MSCI World Index ist ein global investierender Index. Der enthält rund 1500 einzelne Aktien aus 23 Industrieländern. Und wie es der Name schon sagt, mit diesem MSCI am Anfang, das ist der Indexanbieter. Also hier ist es dann so, dass der Indexanbieter, in diesem Fall MSCI, transparente Regeln hat, welche Aktien sich für den Index qualifizieren. Auch hier geht es natürlich primär nach der Größe von einzelnen Ländern oder auch von einzelnen Titeln. Und der MSCI World hat roundabout mal den großen Anspruch, dass in der Regel rund 85% des Börsenwerts der einzelnen enthaltenen 23 Ländern und den entsprechenden Aktien abgedeckt werden soll. Also auch hier sehr transparent und Änderungen sind auch jederzeit nachvollziehbar.
Du hast gesagt, das sind verschiedene transparente Regeln, die im Vorhinein definiert sind. Und was ist jetzt der Unterschied zum aktiven Fonds?
Der Unterschied ist grundsätzlich, dass bei einem aktiven Fonds, wie es der Name sagt, aktive Investmententscheidungen getroffen werden. Sprich, es ist so, dass es einen Portfolio-Manager oder ein Team aus Portfolio-Managern gibt, die sich das jeden Tag angucken, wie sich die Märkte entwickeln und dann natürlich entscheiden, wie sie jetzt darauf reagieren in ihrem Fonds. Und beim ETF ist es so, dass es gibt natürlich auch die sogenannten Active ETFs, aber das ist sicherlich ein Thema für eine eigene Folge. Bei klassischen ETFs tracken die einfach nur den vorgegebenen Index. Das heißt, hier ist ganz klar, dass wir als ETF-Emittent das nachbilden, was vom Index vorgegeben wird. Und wenn jetzt beispielsweise, wir hatten das beim DAX vor 3 Jahren in Deutschland, also im deutschen Leitindex, der wurde von 30 Werten auf 40 Werte erweitert, das war in 2021. Und dann folgen wir als ETF natürlich zu dem jeweiligen Stichtag dieser Entwicklung und haben dann ab dem entsprechenden Tag eben auch 40 Werte im ETF gehalten.
Und weil du gesagt hast, ihr legt das auf oder ihr macht das investierbar. Das heißt, ohne euch jetzt in dem Fall oder beim MSCI World oder wo ich immer, kann diese Liste eigentlich nicht investiert werden, außer ich kaufe alles einzeln. Das heißt, ich brauche euch sozusagen, damit ich einen ETF oder damit ich einfach diesen Index kaufen kann. So funktioniert das, oder?
Absolut. Also für Privatanleger ist es sonst natürlich sehr, sehr schwierig, jetzt im Falle des MSCI Worlds diese 1500 einzelnen Aktien so nachzukaufen, kann man natürlich machen, geht natürlich mit entsprechenden Aufwand einher. Aber ganz richtig, wie du sagst, Philipp, es ist halt dieses Zusammenspiel aus dem Indexanbieter, also der Börse, dem Unternehmen selbst, die den entsprechenden Index berechnen und uns als ETF-Emittent. Das ist dieser Zweiklang und wir stellen dann das Produkt zur Verfügung, das dann eben von Investoren, seien es professionelle Investoren oder auch Privatinvestoren, Anleger, Anlegerinnen gekauft werden kann. Und was vielleicht auch noch wichtig zu betonen ist, vielleicht ist es auch vielen gar nicht so bewusst, also die ETFs unterscheiden in der Regel nicht zwischen Tranchen oder Anteilsklassen nennen wir das, für institutionelle Anleger, für große Firmen und Tranchen für Privatanleger. Es ist tatsächlich so, wir haben meistens nur eine ausschüttende Anteilsklasse und eine thesaurierende Anteilsklasse, wenn es um die Ertragsverwendung geht. Und der ATX-Index, den jetzt der Privatanleger kauft, das ist tatsächlich derselbe ATX-Index oder der ATX-ETF bei uns, den auch der professionelle Anleger kaufen kann.
Weil du gesagt hast, ausschütten und thesaurieren, und das muss ich nochmal kurz wiederholen. Ausschüttend ist, dass ich das Geld auf meinem Konto, auf meinem Depotkonto bekomme sozusagen, und thesaurierend ist das, dass es automatisch wieder angelegt wird. Also alle, die jetzt zuhören und sich gedacht haben, was für ein Wort ist das? Genau so schaut das aus. Und du hast gesagt, du hast auch schon die Länderthematik angesprochen. Das heißt, dass die ETFs gewisse Länder oft abbilden oder die Leitindizes vom jeweiligen Land. DAX zum Beispiel in Deutschland, ATX von Österreich. Aber es gibt jetzt auch andere Kriterien, wie ETFs aufgelegt werden können. Was gibt's da?
Also ETFs aufzulegen ist ein mehrstufiger Prozess. Es gibt viele Details, die zu beachten sind. Und ja, ich habe mir gedacht, es sind wirklich ein paar wichtige Ankerpunkte, die auch leicht verständlich sind im Prozess, die man sich dann stellt. Fragen, die man sich stellt, ist natürlich als erstes, um welche Anlageklasse soll es gehen. Also sollen es Aktien sein, Anleihen oder eine Mischung aus beiden, die sogenannten Multi-Asset-ETFs. Das ist natürlich mal so eine grundsätzliche Frage. Dann im nächsten Schritt natürlich der Investmentfokus. Wir haben jetzt schon über Länderfokus gesprochen, über globale ETFs, die natürlich dann möglichst breit streuen. Es gibt auch noch Sektorfokus, also Sektor-ETFs wie einen MSCI World IT Index, der eben den Fokus auf dezidiert Unternehmen legt, die nur im Bereich Informationstechnologie präsent sind, oder auch Konsumgüter. Ja, also das sind so Subsektoren. Es gibt auch noch Themen-ETFs. Da sehen wir aktuell auch, dass beispielsweise natürlich das Thema künstliche Intelligenz relativ stark, so seit roundabout einem Jahr, nachgefragt wird. Bei Themen-ETFs habe ich dann wirklich einen ganz speziellen Trend. Das ist nicht so gleichzusetzen mit einem Sektor, weil so Themeninvestments, die können tatsächlich verschiedene Sektoren abgreifen. Und dazu aber auch ein wichtiger Hinweis, natürlich je spezieller das Thema oder der Fokus eines ETFs ist, zum Beispiel bei sektorspezifischen ETFs oder Themen-ETFs, desto weniger diversifiziert, also breit gestreut, ist die Anlage in der Regel, und desto höher sind natürlich auch dann die Risiken versus einem breit gestreuten globalen ETF. Und das ist mal so dann die Ausrichtung vom Produkt. Und was dann kommt, das muss man sich so ein bisschen wie so einen Filterprozess vorstellen. Also man hat dann dieses festgelegte Universum an verfügbaren Wertpapieren, und dann gibt es natürlich noch einige weitere Ausgestaltungsmöglichkeiten. Zum einen müssen natürlich die Wertpapiere entsprechend liquide sein, an den Börsen abgedeckt werden, eine gute Handelbarkeit darstellen. Aber man kann dann natürlich auch noch weiter überlegen, zum Beispiel, wie gewichte ich die Titel in meinem Index? Es ist ja bekannt, dass es gerade jetzt in den USA einige Aktien gibt, die sogenannten Magnificent Seven, die natürlich relativ groß und hoch marktkapitalisiert sind und auch einen sehr hohen Börsenwert haben, dementsprechend eine relativ hohe Gewichtung in US-amerikanischen Indizes haben. Und da haben wir auch gesehen, dass es immer beliebter wird, so alternative Gewichtungsmöglichkeiten zu haben. Was es beispielsweise gibt, ist der sogenannte auf Englisch Equal Weight Ansatz, auf Deutsch dann eben Gleichgewichtung, dass man zum Beispiel bei einem S&P 500 hergeht und sagt, ich schaue mir das jetzt vierteljährlich oder halbjährlich an, und dann gebe ich wirklich jedem dieser 500 Unternehmen die identische Gewichtung, sodass ich nicht diese großen Klumpenrisiken habe. Oder nicht ganz so extrem ist, dass man sagt, ich möchte in meinem ETF, dass es eine Maximalgewichtung für Einzeltitel gibt. Auch das setzen wir bei einigen unserer Produkte um, dass wir sagen, einzelne Aktien innerhalb vom ETF sollen nicht stärker als 4,5% gewichtet sein. Auch das wird dann regelmäßig überprüft und zurückgesetzt. Also das sind, denke ich, einige transparente, leicht verständliche Merkmale. Es gibt natürlich noch super viele Details und Feinheiten, aber das sind mal wirklich so die wichtigsten.
Und du hast vorhin gesagt, das Thema Liquidität, heißt das die Größe vom ETF zum Beispiel, oder wo, in welchem Bereich befinden wir uns, wo man sagen kann, okay, auf das sollte man schauen, wie groß sollte er vielleicht sein? Ist das 1 Million, ist das 5 Millionen, ist das viel mehr?
Also genau, einmal Liquidität natürlich von den einzelnen Aktien, wenn die aufgenommen werden an der Börse, ist ein Punkt, in der Regel, das sieht man relativ gut. Es gibt natürlich effiziente Märkte wie die USA, da kann man auch noch im Small-Cap-Bereich, also im Bereich von niedrig marktkapitalisierten Aktien, sehr hohe Liquidität erzielen, versus natürlich Märkte, ein Beispiel, was ich da immer ganz, ganz gerne bringe, ist im Vietnam. Auch hier gibt es natürlich entsprechend Börse und Index und Indizes und entsprechende Aktien. Aber da ist natürlich oft so, dass mit dem Handel von einzelnen Aktien höhere Transaktionskosten einhergehen, eben weil da natürlich nicht so viel Umschlag ist, weil die Aktien jetzt ja alle nicht so oft gehandelt werden wie große bekannte US-Namen. Also das ist immer einmal der Liquiditätsfokus von einzelnen Werten. Bei ETFs ist es so, dass natürlich neu aufgelegte ETFs am Anfang grundsätzlich ein bisschen kleiner sind. Ja, also die sind dann halt ein paar Millionen Euro groß und dann wachsen die über die Zeit. Was ganz wichtig zu betonen ist, auch wenn man natürlich sich jetzt umschaut, welchen ETF nehme ich denn, dann ist natürlich eine wichtige Stellschraube auf Vergleichsseiten neben den ETF-Kosten auch immer die ETF-Größe, die sogenannten AUM, Assets Under Management, also das verwaltete Vermögen. Und hier gibt es natürlich auch immer ein Ranking von den verschiedenen verwalteten Vermögen und der entsprechenden Größe. Aber hier auch wichtig zu betonen, es muss nicht immer bedeuten, dass nur der größte ETF nach verwalteten Vermögen auch der beste ist. Also als ETF-Emittent, das machen wir bei Xtracker so, das machen auch die anderen so, hat man natürlich entsprechend ein Capital Markets Team, ein Kapitalmarktteam, was täglich im Austausch mit den Akteuren an den Börsen ist und sicherstellt, zur Aufgabe hat sicherzustellen, dass es eben entsprechend gute Handelsspannen gibt im Orderbuch, sowohl für Käufe und für Verkäufe. Einige Vergleichsseiten zeigen auch diese Handelsspannen, den sogenannten Spread teilweise, oder bei Webseiten von Börsen kann man das auch sehen. Also das ist auch immer noch was, wenn man so ein bisschen mehr auf die Details schaut, was man sich auch immer auf jeden Fall mal noch angucken kann.
Wenn jetzt zum Beispiel ein ETF sich nicht rentiert, also wenn es finanziell irgendwann ist ja der Punkt erreicht, wenn es zum Beispiel nicht ausreichend ist, weil zu wenig Liquide oder zu wenig Geld reinfließt, dann verdient der Emittent nichts und der wird jetzt aufgelöst zum Beispiel. Ist ja schon vorgekommen bei verschiedenen, eher bei den kleineren Small Caps oder bei so Branchen-Hype-Geschichten. Was passiert dann für mich als Anleger?
Genau, ETF-Schließungen gibt es immer mal wieder aus den von dir genannten Gründen auch. Also wir auch andere versuchen das sicherlich zu vermeiden. Und was passiert ist, dass dann natürlich diese Entscheidung gefällt wird und dann wird mit entsprechend Vorlauf der Anleger, die Anlegerin kontaktiert. Es gibt entsprechende Mitteilungen an Anteilseigner, nennt sich das. Und die werden über den Online-Broker, über die Depotbank müssen, die dann auch verpflichtend weitergeleitet werden ins Postfach im Depot, oder man bekommt einen Brief, je nachdem. Dann wird man darüber informiert, dass das Produkt zu diesem Stichtag geschlossen wird. Man hat dann natürlich noch die Möglichkeit, bis dorthin selbst zu reagieren, das Produkt entsprechend zu veräußern. Wenn man das nicht macht, dann wird das natürlich mit dem Wert, den der ETF an dem Tag der Schließung hat, entsprechend ausgebucht. Und das ist es in kurz und knapp, ja. Also wenn man jetzt sagt, ich wollte das aber jetzt langfristig gerne noch viele Jahre halten, ist natürlich dann immer ein bisschen unglücklich. Es ist natürlich dann auch eine Veräußerung, die natürlich entsprechend steuerlich berücksichtigt werden muss. Aber das ist der Prozess. Es gibt genügend Vorlaufzeit, mehrere Wochen, wo man informiert wird, und dann wird es entsprechend abgewickelt oder man kann es selbst noch handeln und verkaufen.
Und schon heute fließen ja Millionen Euro, hunderte Millionen teilweise sogar in ETFs. Was würde jetzt passieren, wenn jeder in ETFs investieren würde?
Ja, das ist ein Argument, was auch öfter vielleicht mal von Kritikern so ein bisschen auch gerade auf die hochkapitalisierten US-Werte so ein bisschen angebracht wird. Also ETFs sind ganz grundsätzlich mal auf Skalierbarkeit ausgerichtete Produkte. Also sprich, wir sehen hohes Volumen, starkes Wachstum, geringe Kosten. Natürlich gelten auch trotz dieser Skalierbarkeitsvorteile weiterhin ETF-Risiken, dass das Geld nicht kapitalgeschützt ist, dass der Wert schwanken kann. Aber was wir hier im Markt als Entwicklung sehen, ist natürlich, dass die USA global in puncto ETF eine Vorreiterrolle haben. Und man kann gut beobachten, dass es einem starken Wachstum hier technisch in der Vergangenheit keine Grenzen gesetzt waren. Ganz im Gegenteil. Im Januar diesen Jahres, da haben die in den USA in ETFs investierten Gelder 13,3 Billionen US-Dollar an Volumen erreicht. Und das war dann erstmals jetzt auch ein höheres Volumen, als die traditionellen aktiven Fonds in den USA halten. und hier jetzt einfach auch Europa, weil wir hier alle wohnen im Vergleich, ist es dann doch weniger als die Hälfte dieses Volumens, was aktuell in passiven Produkten, also da zählen ETFs dazu, da zählen aber auch börsengehandelte Rohstoffe und Zertifikate dazu gibt. Und das ist natürlich erstmal ein Bruchteil davon. Und zudem, wie vorhin auch bereits erwähnt, unterliegen ETFs und Indizes einem strengen, transparenten Regelwerk, wenn es eben um die Liquidität, also die gute Handelbarkeit von Wertpapieren an der Börse geht. Und das ist eine Vorgabe natürlich und soll auch sicherstellen, dass der ETF-Markt effizient ist. Und jetzt generell dieses Argument, was passiert, wenn alle in ETFs investieren und das ist doch dann irgendwie kritisch, das ist natürlich auch ein Argument, was von ETF-Kritikern immer mal wieder hervorgebracht wird. Aber meistens sind das dann auch Argumente, die sich sowohl für ETFs als auch für aktive Fonds gelten können. Also man muss da immer so ein bisschen differenzieren, wer vielleicht sowas sagt. Ein Punkt, den ich da auch gerne noch erwähnen möchte, das ist generell die Effizienz von Finanzmärkten, also die sogenannte Markteffizienzhypothese. Wenn man in der Uni BWL studiert und vielleicht mal eine Vorlesung zu Finanzen hat, dann hört man das relativ am Anfang irgendwann im Vorlesungsverlauf, dass die Finanzmärkte darauf hinaus, also dass die verschiedenen Effizienzregeln folgen. Dass es einfach solche Möglichkeiten wie Arbitrage ist da jetzt der Fachbegriff, also dass ich Informationen ausnutze, um irgendwie Gewinne zu erzielen und sozusagen plump gesagt schlauer bin als andere. Das ist, beschreibt es eigentlich am leichtesten, dass es an Finanzmärkten wirklich nahezu unmöglich ist. Und das Beispiel, was ich auch eingangs erwähnt hatte, ne, mit dem DAX, der eben in 2021 von 30 auf 40 Titel erweitert wurde, da wusste man dann ja auch schon relativ genau, welche 10 Titel das sein werden. Vielleicht gab es bei ein paar noch Unsicherheiten. Ne? Und dann gibt es auch immer so Gerüchte, dass man sagen kann, hey, vielleicht kann ich ja bei der Aktie jetzt was rausholen, weil die kommt jetzt ja dann in den DAX und dann kommt die in die ganzen ETFs. Aber auch hier zeigt sich einfach wieder, dass Finanzmärkte unglaublich effizient sind und dass es da jetzt keine nennenswerten Mechanismen gab, um das irgendwie für sich auszunutzen. Ja, also sprich, um nochmal auf meinen Eingangssatz hier direkt zurückzukommen, also immer gucken, wenn diese Frage, die du eben natürlich sehr neutral gestellt hast, vielleicht mal ein bisschen kritischer interpretiert wird, immer schauen, auf was sie sich genau bezieht, wirklich jetzt nur ETFs oder ob da auch aktive Fonds mit eine Rolle spielen. Und ansonsten, ETFs, wie gesagt, ist noch viel Luft nach oben, sind wirklich auf Skalierbarkeit angelegte Produkte und wir sind da recht optimistisch, dass es da keine Grenzen in dem Sinne erstmal geben sollte.
Johanna, du hast ja schon angesprochen, 13,3 Billionen US-Dollar, also das ist ja das Volumen, was wir im Jänner in den USA eigentlich so rausgefunden haben, und das ist unfassbar, also diese Zahl, die kann man als Normalsterblicher nicht greifen, das sind so viele Nullen, das ist also auf einen Zettel geschrieben, ich wüsste jetzt gar nicht, wie viele Nullen, das sind also sehr viele, weit weg von dem, was man sich vorstellen kann. Und weil immer mal wieder die Frage kommt, und das finde ich immer so ganz spannend in den jeweiligen Diskussionen mit den Privatanlegern, oder mit denen, die es werden wollen oder sich noch nicht so ganz trauen, was ist, wenn jetzt alle Firmen im ETF pleite gehen? Dann ist halt meistens die Aussage von mir und oder generell, was man so hört, dann werden wir vermutlich andere Probleme haben, weil da sind so viele Firmen, so viele Arbeitsplätze, so viele Menschen da betroffen und so viel Geld, dass die ganze Welt nicht kalt lassen wird. Und ich glaube, das kann man ganz gut unterstreichen, weil das ist so eine Masse an Geld. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass breit streuen, das haben wir eh schon eingangs besprochen, beziehungsweise bei der vorherigen Folge, dass das Thema breit streuen ganz wichtig ist. Und wenn dann einmal ein Unternehmen pleite gehen sollte in einem ETF, und du hast vorher schon gesagt, es sind mehrere hundert oder sogar 1000 Firmen drin, dann wirst du das vermutlich gar nicht merken. Und das ist immer das Coole dran, wenn es so breit gestreut ist. Und macht es jetzt einen Unterschied? Weil viele investieren ja mit Sparplänen. Das heißt, ich habe da einmal im Monat meinen Sparplan, der ausgeführt wird, und da habe ich verschiedene Tage, die ich ausführen kann. Macht es jetzt einen Unterschied, ob ich jetzt am 1., am 5. oder am 15. des Monats in einen jeweiligen ETF investiere?
Also der Ausführungszeitpunkt bei Sparplänen, der sollte keine vorrangige Rolle spielen. Letzten Endes zielen Sparpläne bzw. eben regelmäßige automatische monatliche Einzahlungen ja darauf ab, dass ich diesen sogenannten Durchschnittskosteneffekt erziele, also dass ich jetzt ja nicht mehr dieses perfekte Timing betreiben muss, für den perfekten Einstiegszeitpunkt in den Kapitalmarkt zu finden, sondern es wird ja automatisch jeden Monat eben der Betrag investiert. Und ich erhalte eben mal mehr, mal weniger ETF-Stücke, je nachdem, wie die Märkte sich verhalten. Und viele Online-Broker bieten ja auch an, dass man eine Präferenz oder mehrere Monate oder mehrere Zeitpunkte im Monat hat, um eben den Tag auszuwählen, an dem ETF-Sparpläne ausgeführt werden. Und ja, was man eine Zeit lang manchmal so im Raum stand, ist natürlich, dass man sagen könnte, aber an den Tagen, wo dann diese ganzen Sparpläne ausgeführt werden, gibt es dann vielleicht Kursanstiege. Also Kursanstiege bedingt durch Sparpläne an den Börsen in den jeweiligen ETFs sollten eben aufgrund der Effizienz der Kapitalmärkte, die ich ja eben schon mal genauer erläutert hatte, jetzt nicht der Fall sein. Es ist eigentlich eher das Gegenteil der Fall, dass insbesondere Akteure an den Börsen, wie beispielsweise die sogenannten Market Maker, die für Liquidität im Orderbuch sorgen, für die ist diese Regelmäßigkeit und Planbarkeit der ETF-Sparpläne eher positiv im Sinne der Liquidität der jeweiligen Produkte zu interpretieren. Und ja, deshalb also abschließend diese, welcher Tag jetzt genau, spielt aus unserer Sicht, so wie wir das einschätzen, wirklich keine vorrangige Rolle. Und das kann man dann vielleicht wirklich eher seinen individuellen Bedürfnissen anpassen. Also wann erhalte ich mein Gehalt, sodass es dann relativ nah an diesem Zeitpunkt beispielsweise liegt.
Das heißt an alle Zuhörer, wenn man am 2. oder am 16. oder sowas kaufen will und sich denkt, da ist vielleicht wieder ein Abverkauf oder wie auch immer oder ein Tag vorher, das funktioniert nicht. Also die Effizienz der Märkte bietet das heutzutage oder bietet das einfach nicht an. Somit einfach stur den Sparplan laufen lassen, das macht am meisten Sinn, glaube ich. Und dank Erklärvideos. Es gibt ja hunderte, tausende auch von uns. Im Internet stößt man halt relativ schnell auf den MSCI World. Den hast du auch schon vorher angesprochen. Und beim Blick aufs Factsheet, also auf dieses Dokument, wo eigentlich alles erklärt ist, wo die ganzen wichtigsten Informationen drinstehen, da sieht man eben deutlich beim MSCI World, dass eben US-Unternehmen mit über 70% oder über 60% im ETF vertreten sind. Und sollte mich das jetzt als Anleger beunruhigen?
Ja, also der MSCI World, wie du sagst, der hat einfach den Fokus auf Industrieländer. Es sind 23 Länder an der Zahl, USA mit Abstand den größten Anteil. Rein auf den Daten beruhend ist es jetzt gar nicht so verwunderlich, dass die USA bei einem Industrieländerindex weltweit den größten Anteil hat. Denn die Zahl, habe ich mal nachgeschaut, in Bloomberg, wo wir viele Daten natürlich beziehen, der Wert aller gelisteten Aktien, also wirklich alle Aktien, die weltweit an irgendeiner Börse gelistet sind, per Ende Mai, beträgt 118 Billionen Dollar. Also unsere Zahl von eben noch mal ein bisschen größer, ja. Und von diesen 118 Billionen US-Dollar hat alleine die USA einen Anteil von 47%, also knapp die Hälfte. Das heißt, das ist ja global der Wert, da sind jetzt Industrieländer plus Schwellenländer drin. Und alleine schon von beiden Welten, ja, hat die USA ungefähr die Hälfte in Anteil. Das heißt, wenn ich jetzt nur auf Industrieländer gehe, dann ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass die USA in einem Industrieländerindex wie dem MSCI World so ein hohes Gewicht hat. Also das ist jetzt mal der erste Schritt, dass das natürlich vielen nicht schmeckt, wenn man sagt MSCI World und 70% der World ist dann USA, verstehe ich absolut, aber rein datengetrieben ist es jetzt nicht verwunderlich.
Wenn man sich die Vergangenheit anschaut, dann hat halt die USA in den meisten Fällen am besten performt, also das und deswegen auch die große Zahl von den Billionen, weil halt Amerika eigentlich der größte oder die USA der größte Markt überhaupt ist.
Absolut. Also wir haben ja heute ja schon ein paar Börsenweisheiten gehabt, ja, also dass man als Privatanleger generell auch als professioneller Anleger vielleicht selten oder es ist super, super unwahrscheinlich ist, dass man schlauer als der Markt ist. Vielleicht noch eine andere so Weisheit, die immer mal wieder bei Marktkommentaren zu lesen ist, ist, dass man auch oft sagt, hier in den USA ist das Glas immer halb voll. In Europa ist es immer halb leer, ne? Das ist ja erstmal so ein bisschen Richtung Mindset der Personen natürlich angespielt. Aber klar, also wenn wir uns die letzten 10, 20 Jahre anschauen, dann ist da schon ein beträchtlicher Unterschied zwischen Entwicklung in USA versus Rest der Welt oder auch versus Europa.
Ich bin aber ein ziemlicher Fan von einer guten Gewichtung. Natürlich, USA ist eigentlich bei jedem so ziemlich eher höher gewichtet. Aber ich bin eigentlich ein Fan, dass es eine schöne Gewichtung hat weltweit, wirklich weltweit. So, und warum hat man jetzt den MSCI World nicht unbedingt so gebaut, dass er besser ausbalanciert ist? Weil man hätte ja können gewisse Regeln einführen, dass das einfach eine gewisse Schwelle nicht überschreitet.
Also das hatten wir ja bei der Konstruktion relativ am Anfang vom Podcast jetzt schon mal aufgegriffen. Hier ist eben auch wieder, dass es transparente und strenge Vorgaben bei der Indexberechnung gibt. Und der MSCI World, der hat ganz klar die Vorgabe, dass er 85% der Marktkapitalisierung in jedem der enthaltenen Märkte, sprich Ländern, abdecken soll. Und da sind jetzt eben 23 Länder drin. Und ja, in den USA und eben entsprechend von den 1500 Aktien braucht man dann natürlich auch in absoluten Zahlen mehr US-Aktien, um das abdecken zu können. Und das ist auch schon im Prinzip die Antwort auf deine Frage. Es ist dieses transparente Regelwerk, so wurde der aufgesetzt, so wurde der festgelegt. Klar, es gibt natürlich auch MSCI World, ich sag mal, angepasste Varianten, wo man entsprechend Maximalbegrenzungen je Einzeltitel etc. drin hat. Aber in seiner originären Version, so wie mir bekannt, ist das die Ausgangsfunktion gewesen und der wird eben gefolgt. Und dann ist das so, dass ich eben rund 70% US-Anteil habe.
Und jetzt gibt es ja bei Xtrackers die Möglichkeit, in einen MSCI World ex USA zu investieren. Und ist das jetzt so, oder wäre das eine Antwort auf die hohe US-Gewichtung?
Also damit kann man dem Klumpenrisiko USA und auch der, dass man es einfach nicht selbst steuern kann im MSCI World, natürlich entgegenwirken. Im MSCI World ex USA Index, das ist eben ein Konzept, wie es der Name sagt, dass es eben nur 22 der 23 Länder, die im MSCI World enthalten sind, abdeckt. Alles außer die USA. Und ja, was sind dann die größten Länder im MSCI World ex USA? Die Liste wird von Japan angeführt, ist am stärksten vertretenste Land mit über 20% Gewichtung, gefolgt vom Vereinigten Königreich und Frankreich. Und ja, für mich als Privatanleger, wie gesagt, habe ich jetzt natürlich, kann ich den MSCI World ex USA nehmen und dann natürlich zusätzlich noch einen US-lastigen Index, da gibt's, oder einen US-Index, da gibt's ja eine breite Auswahl und habe so natürlich, wenn ich da ein bisschen besser die Steuerung haben möchte, dann kann ich das einfach dann für mich selbst besser im Portfolio überwachen und habe nicht dieses, bin nicht dem US-Gewicht im MSCI World Index sozusagen ausgeliefert, ja.
Und von der Kostenstruktur ist es wahrscheinlich ungefähr in dem Bereich, wo die anderen Produkte angesiedelt sind.
Also bei uns in diesem Falle der Xtrackers MSCI World ex USA ETF ist aktuell auch der einzige, den es für europäische Anleger hier zu erwerben gibt. Und der kostet 0,15% an Total Expense Ratio, also an jährlicher ETF-Pauschalgebühr. Das sind, ich mache immer gerne das Beispiel, für 10.000 Euro investiertes Geld sind das 15 Euro jährliche Kosten im Jahr. Also das ist durchaus überschaubar. Der ETF ist jetzt ein paar Monate live und hat auch jetzt innerhalb der ersten Monate bereits schon um die 200 Millionen an Gelder anziehen können. Also wir sehen hier sowohl von Privatanlegern als auch von institutionellen, professionellen Anlegern, dass das ein Produkt war, wo viele schon immer noch so ein bisschen gesucht haben. Ja, und an sich ist es, wie gesagt, ja super simpel aufgesetzt.
Sehr spannendes Produkt, schaue ich mir auch mal an, glaube ich, weil ich bin, wie gesagt, ich bin ein Fan davon, dass man das schön streut und da gehört Europa oder auch Japan oder ja generell alles außerhalb von den USA auch dazu. Und jetzt bleiben wir mal in Europa. Wie hoch, wir haben ja schon vorgehört, 13,3 Billionen USA, das war schon eine Zahl, die sich ja ins Hirn gebrannt hat jetzt. Wie hoch ist jetzt der Unterschied beim Anlagevolumen zwischen ETFs und aktiv gemanagten Fonds jetzt in Europa?
In Europa sind es wirklich nur ein Bruchteil davon. Es sind 2,8 Billionen Euro, die in ETFs beziehungsweise in passiv gemanagten Produkten angelegt sind. Und es sind 7,5 Billionen in aktiv gemanagten Fonds. Also in Summe kommen wir dann auf ein bisschen mehr als 10 Billionen. Das ist natürlich wirklich ein großer Abschlag zu den USA. Und das sind Zahlen für Europa jetzt, die auch entsprechend im Januar diesen Jahres veröffentlicht wurden. Ja, und beispielsweise für Deutschland, da haben wir auch noch recht transparente Zahlen. Da betrug das in ETF investierte Vermögen, was der Fondsverband hierzulande bekannt gibt, 230 Milliarden Euro im letzten Jahr.
Das sind auch schöne Zahlen, aber weit, weit weg von USA eigentlich. Also da sind wir wirklich weit weg. Und welche Rolle spielen jetzt Neobrokern beim Vormarsch von ETFs? Weil, wenn man sieht, in Europa ist ja eher der aktive Fonds ein bisschen verbreiteter, ein bisschen bekannter vielleicht auch. Welche Rolle spielen jetzt die Neobroker für die ETFs in Europa?
Ja, also eine sehr große Rolle. Aktuell ist es natürlich, wie du auch sagst, Philipp, so, dass der Großteil an den ETF-investierten Geldern in Europa noch von den institutionellen Investoren gehalten wird mit circa 80% und nur 20% der Gelder, die ich eben genannt habe, von Privatinvestoren gehalten wird. Wir sehen aber, dass hier der Anteil von den in ETF investierten Mitteln durch Privatinvestoren, dass der stetig wächst. Und da immer mehr dazu kommt, dass die Zahlen, die bestätigen Marktdaten und auch eben die letzten Wachstumszahlen, die sich eben auf Daten von Direktbanken und Neobrokern berufen. Und insbesondere die Neobroker, die es ja seit einigen Jahren hier im europäischen Markt gibt, die haben sich natürlich aufgrund der sehr günstigen Kostenstrukturen teilweise gar keine Transaktionskosten und dem Zulauf an jungen Menschen und auch eben auch Erstinvestoren starken Wachstumsraten erfreut und ja, tragen hier massiv dazu bei, dass einfach viel mehr eine Sparkultur, vor allem eben auch durch ETFs, etabliert wird.
Ist ja auch eine gute Sache, weil es wirklich ein Produkt ist, meines Erachtens nach, das einfach, so wie du sagst, transparent, kostengünstig ist und einfach du beim Markt, beim weltweiten Markt mitpartizipieren kannst. Und das ist eigentlich der Sinn davon. Mitverdienen, das finde ich immer ganz cooles, coole Phrase sozusagen, dass man einfach an der Weltwirtschaft, am täglichen Konsum, den man ja selbst auch nutzt, einfach mitverdienen kann. Und das kann man halt mit ETFs ganz, ganz easy. Die Einstiegsbarrieren sind wirklich simpel. Ich finde das immer ganz cool. Und ein wichtiges Thema ist auch das Verhalten der Anleger. Und dazu hat eben Xtrackers, also ihr, eine Studie vor kurzem herausgebracht, den ETF-Barometer. Gab es jetzt bei der Auswertung irgendwelche Überraschungen, mit denen ihr so jetzt nicht gerechnet habt?
Ja, also vielleicht ganz nochmal kurz zum Hintergrund der Studie. Was haben wir da gemacht? Also wir haben über einen Zeitraum von 4 Monaten gemeinsam mit der Finanzplattform finanzen.net über 1200 Website-Besucher nach ihren Erfahrungen mit ETFs befragt. Das sind natürlich demografische Angaben wie Alter, Geschlecht, Einkommenshöhe dabei, aber dann natürlich auch ganz dezidierte Fragen zu Erfahrungen mit ETFs, dem präferierten Broker-Typ oder bevorzugten ETF-Arten und eben dem Investitionsverhalten. Waren da jetzt große Überraschungen dabei? Ich würde sagen, teils ja, teils nein. Bei einigen Fragen, da wurden unsere Annahmen, die wir aus unserer täglichen Arbeit mit ETFs im digitalen Vertrieb wahrnehmen, bestätigt. Also ganz klar, ETFs sind ein Produkt für sogenannte Selbstentscheider. Weit mehr als die Hälfte der antwortenden Anleger, die haben keinen Anlageberater mehr. Und die Zugangswege, die man wählt, um ETFs zu kaufen, das sind eben primär Direktbanken, Neobroker und Filialbanken spielen hier eine eher untergeordnete Rolle. Also das ist einfach eine Bestätigung von Annahmen, die wir sowieso haben. Es gibt auch ein paar Ergebnisse, die wir nicht ganz so erwartet haben oder die uns überrascht haben. Wir hatten auch gefragt, wie sich eben die Inflation, die wir natürlich jetzt so seit über einem Jahr, eineinhalb Jahren relativ stark spüren, ausgewirkt hat auf das Investitionsverhalten, wie man sich da einfach verhält. Und da war die Antwort im Schnitt dann doch, dass die Inflation tatsächlich eine breitere und aktienlastigere und langfristigere Geldanlage bei Privatanlegern getrieben hat. Also weiterhin wird in den Aktienmarkt vor allem investiert. Und ja, das ist auch für uns, finde ich, schön zu hören, dass man jetzt durch die Inflation dann nicht den Fokus verliert und sagt, dann verkaufe ich vielleicht lieber mal und guck mal und vielleicht später wieder. Also der Querschnitt, den wir hier befragt hatten, den hat das eher dazu motiviert, noch breiter und aktienlastiger anzulegen. Und einen weiteren Punkt noch, den wir vielleicht jetzt nicht ganz so gesehen haben, ist, dass unerfahrene Anleger, okay, nutzen jetzt zum Start meistens nur einen ETF-Sparplan, aber mit steigendem Erfahrungslevel bauen Anleger ihre Portfolios auf 3 oder mehr ETF-Sparpläne aus. Das fand ich jetzt so einfach ganz, ganz spannend. Also von mir irgendwie zu erzählen. Also ich habe natürlich mehrere ETF-Sparpläne, aber ich arbeite ja auch täglich mit ETFs und sehe, was für eine Vielfalt es gibt. Ich hätte das jetzt nicht so erwartet, dass dann eben auch viele der erfahreneren Anleger sagen, ja klar, ich habe 3 oder mehr.
Und in der Studie habt ihr ja auch abgefragt sozusagen, was der Anlagehorizont ist, beziehungsweise was das Ziel von den Leuten ist. Was ist da rausgekommen?
dass das Ziel oder was sich jetzt auch so ein bisschen verändert hat beim Anlagehorizont, war es so, dass viele sagen, mein Anlagehorizont mit ETFs ist wirklich eher langfristig. Also das war das Ergebnis, was am meisten Zuspruch gefunden hat, mit 45% der Antwortenden. Einen eher kurzfristigen Anlagehorizont mit ETFs haben tatsächlich nur 12%, was auch so ja bestätigt, was wir wahrnehmen, was wir auch eben sagen, ja, dass ETFs mit einem Sparplan natürlich eher für die lange Frist sind. Und die Mitte, das waren dann ja so weder noch oder eher mittelfristig.
Und jetzt für mich natürlich ganz spannend. Österreich ist ja, wie wir wissen, ein sehr konservatives Land. Bei uns ist natürlich das Sparbuch immer noch der heilige Gral, bei vielen leider. Wie stehen jetzt die österreichischen Anleger zum Thema ETFs?
Also sehr positiv, jetzt entgegen der konservativen Annahmen. Da gab es nämlich im Mai diesen Jahres tatsächlich noch eine weitere Studie, die ist auch öffentlich abrufbar von Euroclear und einer großen Verwahr- und Abwicklungsstelle von Wertpapieren ist das primär. Und diese Studie hat auch Marktzahlen aus Österreich veröffentlicht und sagt, dass Österreich in Europa der zweitgrößte Markt für ETF-Sparpläne ist nach Deutschland, also sehr positiv. Und dass wirklich jeder dritte Österreicher, Österreicherin einen ETF-Sparplan hat. Und das ist, finde ich, schon eine sehr eindrucksvolle Zahl. Genau, also da finde ich dann, ist da auch auf jeden Fall ein Wandel im Gange, auch entgegen deiner Aussage, dass natürlich Sparbuch und konservative Anlagen auch beliebt sind.
Es wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn man wirklich da, wenn das so weitergeht. Also wir sehen es ja Gott sei Dank auch immer wieder. Und du hast gerade gesagt, wir sind jetzt Platz 2. Wie können wir gemeinsam, also du, liebe Johanna von X-Trackers und wir von den Finanzen verstehen, dafür sorgen, dass Österreich jetzt zur ETF-Nation wird und vielleicht die Platz 1 erreicht?
Man muss natürlich schauen, in absoluten Zahlen, das ist natürlich auch durch die Bevölkerungs- oder durch die Einwohnerzahl getrieben, aber ich würde sagen, jeder Dritte ist versus Deutschland, wenn ich mir da die Zahlen anschaue, dann auf jeden Fall schon Platz 1, also das ist schon mal erreicht und klar, aber wie du sagst, immer noch Luft nach oben und ich finde gemeinsam, also jetzt auch mit euch, als Plattform, die im Bereich Wertpapiere, im Kapitalmärkte eben sehr, sehr aktiv ist, ja mit Podcasts wie diesem hier und dass man einfach versucht, komplexe Inhalte, die auch, aber dann, die man auch mit leichten Worten umschreiben kann, ich hoffe, das ist mir heute gelungen, dass wir da gemeinsam weiterhin für sorgen, dass eben auch noch die fehlenden 2/3 der Bevölkerung in Österreich sich mit dem Thema Aktien, ETFs anfangen zu beschäftigen, sei es im Internet, bei euch auf der Website und natürlich auch bei ihr macht ja auch physische Veranstaltungen an der Börse etc., wo man vorbeischauen kann. Also da freue ich mich, wenn es da weitergeht und ich glaube, da stehen doch die Chancen sehr, sehr gut.
Sehr cool, es hat mich sehr gefreut. Hast du noch irgendeinen schönen Schlusssatz für uns?
Ja, also sehr gerne noch ein paar abschließende Worte. Wir haben es ja heute besprochen, also auch so ein bisschen in die Richtung, kann ich schlauer sein als der Markt, als der Finanzmarkt, als andere Akteure? Ist schwierig, wenn nicht unmachbar und an sich, ja, also ETFs, wie gesagt, als breit streuende, breit diversifizierte Anlage wahrnehmen, beispielsweise mit einem Sparplan, eher langfristigen Horizont. Klar, bringt es mehr Nervenkitzel, wenn man einzelne Aktien handelt und sich da einliest und schaut und das kann man auch machen, das soll man auch gerne machen, aber einfach wichtig zu beachten ist es, wir haben auch so ein paar Börsenweisheiten heute ja kurz angesprochen, man ist einfach selten schlauer als der breite Markt. Finanzmärkte sind sehr effizient. Und innerhalb der effizienten Finanzmärkte sind ETFs dann, finde ich, sehr, sehr geeignete oder gut passende und faire und transparente Anlagemöglichkeiten.